Elisabeth Neuenschwander. Wer ist sie eigentlich? Die Unschuld vom Land, die plötzlich die große Welt entdeckt? Der Gutmensch aus dem Emmental, der seine Bestätigung im Dasein für andere entdeckt? Die engagierte Kämpferin für die Sache der Frau? Oder ist sie eine Pionierin im Humanitären, die mit ihrer Hilfe zur Selbsthilfe schon früh den Weg in eine zeitgemäße Entwicklungszusammenarbeit vorzeigte? Gehen wir auf Spurensuche. Wir haben das Buch von Shangnau nach Kabul bekommen, von dem ich gerade ein bisschen vorgelesen habe. Während dem Lesen ist es immer wie spannender geworden. Und wir wollten die Frau Neuenschwander unbedingt kennenlernen. Wir haben uns beim Autor von diesem Buch informiert und haben erfahren, dass Elisabeth Neuenschwander in Bern wohnt. In einem Hochhaus im 11. Stock, ganz bescheiden und still, lebt sie, als hätte sie nichts gemacht. Aber sie hat eine halbe Weltreise gemacht. Keine Ferien, sondern als Hilfe und Unterstützung für viele andere Menschen. Wir hatten das Glück, dass wir ein Interview mit ihr führen durften. Freudiges Ereignis bei Rosa und Albert Neuenschwander im Neuhüsi, wie das Elternhaus im emmentalischen Dorf Shangnau heute noch heißt. Am 5. September 1929, früh morgens, erblickt ein Mädchen das Licht der Welt. Die Kleine, die auf den Namen Elisabeth getauft wird, ist das vierte Kind in der Familie, die sich im Lauf der kommenden Jahre weiter vergrößern wird. Elisabeth hat insgesamt ganze 10 Geschwister. Zusammen waren sie 4 Buben und 7 Mädchen. Im Emmental von damals war dies keine außergewöhnliche Kinderzahl. Bereits Vater Neuenschwander stammte aus einer Familie mit 12 Kindern. Als die jüngeren Geschwister kamen, waren die Älteren bereits von zu Hause ausgeflogen. Wir waren nie alle 11 daheim, präzisiert Elisabeth Neuenschwander.
Und dann in eurer Kindheit, was waren so eure Interessen? Habt ihr denn schon Interesse gehabt, Ausland, und dass ihr reisen
wollt? Ja, also ich habe mich natürlich schon immer interessiert. Von diesen Ländern. Ich bin der Geografie, bin ich eine von den Besten gewesen.
Ja.
In der Schule. Also, und die Nachrichten hat man dann ein bisschen gelassen. Das hat eigentlich schon mein Vater hat immer geschaut, dass er die Nachrichten hören konnte. Wenn er da im Radio mit dem Fernseher gehabt oder so, im Radio.
Und so hat sie schon seit klein Interesse an der Aussenwelt. Nach der Schule hat sie dann gerade mit einer Lehre angefangen, als Damenschneiderin.
Wie meine Geschwister sind immer ins Wäldchen gegangen. Und ich bin gerade in der Lehre. Ja. Das heisst, du kannst gut handarbeiten. Dann musst du vielleicht Lehrer nähen. Ja, dann hat man da nicht zu einem Berufsberater gegangen. Und dann bin ich eben in der Lehre gekommen. Aber ich konnte nicht nach Hause, weil es der Weg war nicht weit vom Trubschachen. Mhm. Aber dann musste ich einfach bei den Lehrmeistern wohnen. Und zwar hatte ich ein Zimmer im Esterichofen. Und das war ja im Winter auch kalt. Da konnte man nicht heizen. Aber ich habe ja den ganzen Tag gearbeitet. Ich bin ja nie hochgekommen, bis ich fertig war. Und dann bin ich natürlich gerade geschlafen. Und morgen um 6 Uhr musste ich wieder anfangen.
Nach der Lehre zog Elisabeth bei der Meisterfamilie aus und wohnte in Trubschachen bei einer Täuferfamilie, die sie bereits während eines Landdiensteinsatzes kennengelernt hatte. Hier hatte ich es gut und wenigstens auch genug zu essen. Während der Lehre hatte Elisabeth nichts verdient. Doch jetzt?
Und nachher hatte ich sehr fertig und da habe ich noch ein Jahr lang gearbeitet. Aber mit einem Stundenlohn von 68 Gruppen.
Elisabeths Leben nahm kurze Zeit später eine unerwartete, aber wichtige Wende. Über Jahre hatte der Pfarrer von Schangnau Opernmädchen aus Dänemark engagiert, die hier Deutsch lernen wollten. Sonntags schienen sich die jungen Däninnen im tiefen Emmental jeweils eher zu langweilen. Und so bat der Pfarrerherr die ungefähr gleichaltrigen neuen Schwandertöchter, sich der jungen Damen aus dem Norden anzunehmen. Bei gegenseitigen Besuchen lernte man sie näher kennen. Mit Christine, dem dritten Oper, bahnte sich eine besondere Freundschaft an. Und so lag es fast auf der Hand, dass Elisabeth sich zu einem Arbeits- und Weiterbildungsjahr in Dänemark entschied. Man schrieb das Jahr 1948. Elisabeth war eben 19 Jahre alt geworden.
Und da ist noch alles zusammengeschlagen in Deutschland, oder? Und die Leute im Schangnau haben dem Vater gesagt, du kannst doch die nicht lassen, das ist ja nicht einmal 20. Und dann nach Dänemark, also zu Deutschland zurückzufahren. Und hat der Vater gesagt, es gäbe anderen Orten auch rechte Leute. Oder? Und hat nicht gesagt, ich darf nicht gehen oder so. Nein, hat mir einfach so, ja, dass ich jetzt für ein Jahr gehe.
Sie fühlte sich vielmehr zu einem sozialeren Engagement hingezogen und meldete sich auf ein Inserat für eine Stelle im Mädchenheim Ulmenhof in Ottenbach, Zürich, wo sie die Funktion der Nährstuben- und Gartenbauleiterin übernahm. Dieses Heim, das gut 20 verhaltensauffällige bis leicht kriminelle Mädchen und junge Frauen betreute, hatte den Auftrag, für die Stadt Zürich die Wäsche zu besorgen. Die Hausmutter war eine ausgesprochen fromme Frau und sah es höchst ungern, wenn Elisabeth ab und zu die Lust auf Ausgang und Tanz verspürt. Hier entdeckte Elisabeth nach den liberalen Erfahrungen in Dänemark erstmals ihre Vorbehalte bezüglich intoleranter Frömmelei. Als Reaktion darauf wird sie eine respektvolle Einstellung gegenüber anderer Religionen und Überzeugungen von nun an über all die Jahre begleiten und ihr auch Türen voller Verständnis und Vertrauen öffnen. Zwischendurch erwarb Elisabeth Neuenschwander an der Frauenschule in Thun das Diplom für textiles Werken. Auf Umwegen hörte sie von einem Heimleiter in Regensberg, der ihr kurz später eine Stelle als Hausbeamtin anbot. Mit rund 100 Personen war dieses Heim eine weit größere Herausforderung als in Ottenbach. Obwohl der Heimleiter der Meinung war, sie hätte eine natürliche Begabung für ihren Beruf und brauche keine Weiterbildung, bestand sie darauf, das heilpädagogische Seminar in Zürich zu besuchen und sich in Beschäftigungspsychologie und Therapie ausbilden zu lassen. Mit Stolz erzählt Elisabeth Neuenschwander noch heute, wie sie das Essen so organisierte, dass alle 100 Heimbewohnerinnen innerhalb 5 Minuten zu ihrer Mahlzeit kamen. Sie fühlte sich hier wohl und lange dachte sie, Regensberg könnte für sie zur Lebensstelle werden. Als jedoch das Leiterpaar das Heim verließ, war dies für Elisabeth ebenfalls Gelegenheit, etwas Neues anzupacken. Da sie sehr Freude an der Fremdsprache hatte, hat sie ihr auf die Seite geschobenes Vauschlandjahr trotzdem gemacht, in einem Kinderheim. Zwischendurch hat sie einen halbjährigen Urlaub gemacht und hat in der Nähe von London als Au-pair bei einer Gastfamilie Englisch gelernt. Eine Sprache, die sie leicht aufnehmen konnte. Dazu gibt es noch etwas Lustiges vom Buch. Dies alles stand ganz im Gegensatz zur Lehrerin der 3. und 4. Klasse, die ihr prophezeite, sie würde nie Fremdsprachen lernen. Elisabeth konnte wegen eines Geburtsfehlers, eines offenen Gaumens, nicht sehr deutlich sprechen. Die Lehrer waren damals noch eine geachtete Autorität, denen man glaubte, weiß Elisabeth. Vielleicht stachelte gerade diese unpädagogische, verletzende Bemerkung sie besonders an, später 6 Sprachen zu lernen. Eine für ihr Leben weitere entscheidende Begegnung war der Kontakt zum Internationalen Zivildienst, SCI, und dessen Lager an zahlreichen Orten in aller Welt. Während andere junge Leute sich nach dem Krieg für den Einsatz in einem Kibbutz entschieden, nahm sie im Spätsommer 1959 das Angebot für ein einmonatiges Ferienlager, das sich allerdings mehr als Arbeitslager entpuppte, in Belgien an. So konnte sie ohne allzu große Kosten sowohl Länder wie neue Menschen kennenlernen und gleichzeitig nützliche Arbeit leisten. Sie besserte in Blaugies 2 Wochen lang mit der Pflasterkelle den Hofplatz eines Altersheims aus, während die anderen Teilnehmerinnen die Hofmauer flickten und eine Abwasserkanalisation erstellten. Zudem betreute sie die Küche. Ich hatte 1,50 Franken pro Tag und Teilnehmer zur Verfügung. Da musste man schon sehr gut einteilen. Die bunte Zusammensetzung, die Internationalität und das vielfältige berufliche Wissen der Gruppe gefielen ihr außerordentlich. Die jungen Leute diskutierten engagiert über Gott und die Welt, wie über fremde Sitten, Politik oder Religion. Elisabeth hielt in ihrem Tagebuch fest, dass sie sich am speziellen Gesangbuch mit international gemischten Liedern besonders freute. Und in einem Artikel, den sie im Mai 1959 in der Zeitschrift Leben und Glauben veröffentlichte, lesen wir: Ich gestehe offen, dass ich bisher nie so schöne, nützliche und innerlich bereichernde Ferien verbracht habe wie beim SCI. Sie hat die Kosten müssen sauber für die Reise zahlen. Zwischendurch hat Elisabeth wieder im Kinderheim in Genf gearbeitet, um ein bisschen Geld zu verdienen für ihre nächste Reise. Im August 1959 hat die SCI die Frau Neuschwander engagiert für ein Occident-Orient-Lager als Verantwortliche in Lausanne. Dort hat sie Vallicari kennengelernt.
Und dann hat der Inderin versprochen, ich mache den mal in Indien für einen Zivildienst etwa 3 Monate. Gratis und so. Aber ich muss noch nicht wenden, dass ich komme. Und dann bin ich, habe ich überlegen, wie komme ich auf Indien.
Der Weg nach Indien ist nicht so schnell gegangen. Sie musste einen grossen Umweg machen. Sie war zuerst noch in Griechenland, dann war sie in Jordanien, in mehreren Städten für ein Lager. Dann ist sie nach Israel gereist, um dort Einsatz in einem Kibbutz zu leisten. Dort hat sie ihre Reise nach Indien organisieren und hat noch ein bisschen Geld verdienen für den Aufenthalt in Indien. Dort im Kibbutz hat es ihr nicht besonders gefallen und eine Kollegin von ihr hat vorgeschlagen, sie nach Nazareth zu begleiten, wo es der Schweizer Arzt Dr. Bernhard hat gegeben. Am Arzt hat eine Hausbeamtin gefällt, die die Kantine müsste leiten. Elisabeth hat das natürlich übernommen.
Und der Koch hat mir so übersetzen, dass der Englisch, ja, Englisch habe ich ja zwischendurch auch gelernt. Hat ich ja. Und nachher, habe ich das an den Gesichtern angesehen von den Frauen, dass der mir nicht schön übersetzt. Also, warte noch mal, man muss schauen, dass ich da selber mit den Frauen kann reden. Dann habe ich halt Arabisch gelernt.
Sie hat näher ein Jahr dort arbeiten. Mit einem Taschengeld von 170 Franken hat sie immer wie mehr gespart für die Reise nach Indien. Im Herbst 1961 ist Elisabeth Neuschwander auf Karachi geflogen. Das liegt in Pakistan. Da ihr Visum für Indien mittlerweile abgelaufen war, hat sie auf ein neues müssen warten. Während dieser Zeit ist sie spontan zur Betreuung von Flüchtlingsfrauen durch Handarbeitsunterricht engagiert worden. In Neu-Delhi, frisch angekommen, findet Elisabeth Neuenschwander vorerst Unterschlupf bei einer Angestellten der Schweizer Botschaft, die sie bereits in Nazareth kennengelernt hat. Inzwischen war es Mitte November geworden und der SCI schickte sie in einen Lagereinsatz zu Buddhistenmönchen im nördlichen Merauli. Gemeinsam mit indischen Freiwilligen wurde das verfallene Buddhistenkloster für Sozialarbeiterkurse für tibetische Flüchtlinge eingerichtet. Ein indischer Kollege hauste in einem großen Zelt und organisierte diese Kurse für Tibeter. Elisabeth ist die einzige, die ein abschließbares Zimmer für die Aufbewahrung von Lebensmitteln hat. Dafür führt sie einen unablässigen Kampf gegen Ratten. Sie erinnert sich, nachts machten die Ratten einen derartigen Lärm, dass ich regelmäßig erwachte. Trotz dieser Widrigkeit und harter körperlichen Arbeit schätzt sich Elisabeth glücklich, endlich in Indien zu sein. Am 1. Dezember 1961 zog die erste Gruppe aus verschiedenen tibetischen Flüchtlingslagern im Kloster ein. Elisabeth gefiel die Zusammenarbeit mit den Tibeterinnen und Tibetern ausgesprochen gut, was schon bald in der Anfrage mündete, ob sie nicht bereit wäre, für die amerikanische Organisation International Relief Committee entsprechende Ausbildungskurse für tibetische Flüchtlinge in Nepal zu leiten. Endlich hatte sich Elisabeths Wunsch erfüllt, in einem der ärmsten Länder der Welt ihre Schaffenskraft zur Verfügung zu stellen. Wo sie in Indien von Amravati zurück nach Neu-Delhi kam,
da bin ich zurückgekommen auf Delhi und dort war die Amerikanerin, gewesen, die ich gut gekannt habe, die alle Lebensmittel gegeben hat für die Camp. Und dann ging das Telefon. Und du sagst ja, das ist der grosse Chef von Nepal, das ist der Schweizer da, der Tony Hagen. Jetzt gehen sie an den Flughafen raus. Ob ich mit ihr komme? Ich sage, ja, ich komme doch mit ihr. Ja. Und nachher sagen sie dem Tony Hagen, das ist doch diese Bett, die wäre doch gut für die nicht Bett in Nepal. Aber dann hat sie gefragt, was ich mache, was ich gelernt habe. Und so, ich sage, ja, ich tue etwas handwerklich und etwas organisieren oder so. Ja, ja, natürlich. Also. Ich soll mit dem nächsten Flugzeug hochkommen. Bin ich auch gekommen. Niemand hat etwas gewusst, ob man da komme. Die anderen.
In Nepal angekommen, hat sich Elisabeth Neuenschwander aus erst über die aktuelle Beschäftigung informiert.
Eben, nachher ist das gross geworden. Das haben die Kraftcenter. Dort hat man, der Tony Hagen hat die Familie schon eben hergesetzt. Die Tibeterfamilie, die dort beknüpft. Mit denen habe ich eben gearbeitet und nachher auch mit anderen Frauen zum Weben und zum Knüpfen und so Spinnen und so. Da haben wir sehr viel Wolle gebraucht über die Knüpferei. Dann hatte ich auch Übersetzer gehabt dort oben. Aber im Fall haben wir vier Abend gehabt und haben auch vier Abend wollen. Das ist klar. Oder? Aber ich habe noch nicht vier Abend wollen. Dann bin ich dann eine Familie nachher, die neu gekommen sind. Schauen, wo sie sind, wie man nicht zählt, wie es nicht geht. Und nachher habe ich dort ein Mädchen gesehen, das vielleicht 14, 16 war. Und dann habe ich gesagt, schau, ich probiere, ob du auch kannst lernen, Teppich knüpfen. Dann gibt das einen kleinen Lohn, ein bisschen Geld für die Familie. Und nachher habe ich halt müssen Tibetisch lernen. Ich bin ja selber da, ich habe ja nicht sagen, ich bin sehr mitgekommen. Ja.
Und dann hat das internationale Komitee vom Roten Kreuz gesagt,
dann haben sie eben gesagt, ja, entweder müssen wir zumachen oder jemand anderes muss übernehmen. Du hast noch die Tetsa übernommen. Und dann sind natürlich zwei von der Tetsa gekommen, die gar nicht Freude gehabt, dass ich als Frau einfach das Managen. Das sind sich die nicht gewohnt gewesen. Eine Frau war nicht eine Managerin gewesen, sondern sie muss zum Mann schauen.
Es ist dann am Dienst für technische Zusammenarbeit übergeben worden.
Und dann dachte ich, ich bin ja 4 Jahre schon unterwegs, jetzt kannst du auch wieder einen sein.
Auf Weihnachten 1963 ist sie in Bern angekommen. Kurze Zeit, nachdem sie in die Schweiz kam, hat sie sich beim Schweizerischen Roten Kreuz angemeldet für die Leitung von einem Heim für tibetische Flüchtlinge in Waldstadt. Elisabeth Neuschwander hat das Heim vom August 1964 bis im Mai 1966 geführt. Sogar in wohlverdienten Ferien kann Frau Neuschwander nicht nichts machen. Sie hat sich während der 2 Wochen Ferien wieder bei der Internationalen Zivildienst gemeldet und ist nach Algerien gereist für ihren Einsatz in einem Aufbaulager. Wenn wir uns in der Entwicklungshilfe bestätigen wollen, müssen wir tolerant sein und uns in den Hintergrund stellen. Vergessen wir nicht, dass das Vertrauen der Bevölkerung wichtiger sein kann als die effektiv geleistete Arbeit. Fasst sie kurz ihre Algerien-Erfahrungen zusammen. Wo sie wieder zurück in die Schweiz kam, hat sie in Horgen zu wenig Arbeit gehabt.
Habe ich Horgen übernommen? Horgen, das ist ja als Tibeterheim. Das war eine Gruppe. Und dort habe ich einfach 2 Arbeit gehabt. Wenn die Frau will ja gut selber kochen kann. Ja, habe ich einfach 2 Arbeit gehabt. Dann habe ich auch vor 3 Monaten Urlaub genommen, unbezahlt. Dann bin ich auf Lada gekocht und habe den Färberei eingerichtet. Dann bin ich wieder gekommen, dann bin ich wieder gearbeitet. Und dann bin ich 3 Monate auf Zypern mit dem Einkehr gekommen. Dann hätte ich noch länger können bleiben mit dem Einkehr gekommen. Du hast aber du, Schweizerische Rote Kreuz gesehen. Nein, jetzt ist da angestellt, 3 Monate länger jetzt, ich will nicht kommen.
Zurück in Waldstadt wuchs bei Elisabeth erst recht die Überzeugung, dass die Tibeterinnen im Ausland ihre Hilfe nötiger hätten und dass sie dort wichtigere Aufgaben zu erfüllen hätte als hier im Appenzellerland. Es zog sie wieder hinaus in die weite Welt. Sie erkundigte sich deshalb über ihre Beziehungen zum Dienst für technische Zusammenarbeit in Bern nach Einsatzmöglichkeiten in Asien. Gleichzeitig bewarb sie sich bei der Schweizerischen UNESCO-Kommission für eine Arbeitsstelle im Ausland. Bereits im März 1966 hatten ihre Anfragen Erfolg. Ein Vertreter der technischen Zusammenarbeit ersuchte das Schweizerische Rote Kreuz, bei dem Heimleiterin Neuenschwander noch immer angestellt war, Elisabeth für die Leitung eines Teppichprojekts im indischen Chandragiri, Orissa, vorzeitig freizustellen.
Und nachher, nach 2 Jahren, hat mich nur Tetsa gefragt, ob ich auf Orissa ging. Wir müssen ja 3000 Tibeter ansiedeln. Ja, und nachher haben die Schweizer Botschaft von Indien in Delhi hat dann gesagt, was ist eine Frau? Eine Frau alleine in der Orissa, in der Urwald rausgeschickt, mit 3000 Tibeter. Nachher haben sie mich wieder gerufen. Dann habe ich gesagt, ja, wo? Ich will hingehen. Ja, ja, natürlich.
Via Kalkata, es wimmelt von Menschen zu jeder Tageszeit, es ist unvorstellbar, gelang Elisabeth am 29. Juni 1966 per Eisenbahn nach Berhampur. Dort holt sie ein Schweizer Ehepaar ab und fährt sie mit dem Auto die ca. 100 Kilometer lange Strecke nach Chandragiri. Elisabeth hält ihre Reiseeindrücke von dieser Gegend so fest. Große alte Bäume überschatten die Straße. Wir kreuzten viele Ochsengespanne und fuhren an einfachen Hütten vorbei. Am Ende der Strecke wurden die Hütten immer wie seltener und wir begegneten Angehörigen des Stammes Adivasi. Diese ernähren sich hauptsächlich von den Früchten des Waldes und sind sehr dürftig gekleidet. Sie schauen aber viel freundlicher in die Welt als die Inder. Ab und zu sprangen Hasen über den Weg, ja auch Rehe und Schakale. Es hat sehr viele schöne Vögel. Von Bären und Leoparden habe ich bisher nichts gesehen, weil sie nachts jagen und da bleibt man lieber im Haus. Chandragiri ist ein sehr abgelegener Ort.
Aber dort habe ich auch sehr viel abgelegen. Und eben die Leute auch, bis dann der Mais da ist oder so, ja. Mhm. Ja, ja. Und dann hat kein Strom und nichts, ja. Du bist am Morgen früh auf und am Abend hast du noch ein bisschen die Aladin-Lampe gehabt. Ja, ja, ist nur. Aber mit den Tibetern bin ich gut geschlafen.
Mhm. Wo Elisabeth Neuschwander wieder in der Schweiz war, nach ihrer Reise in Chandragiri, hat sie sich entschieden für einen Einsatz in Nigeria. Schon am 29. September 1968 ist sie ins biafranische Kriegsgebiet gereist und hat einen Posten als Hausbeamtin übernommen im Spital Awo Omama in der Provinz Orlu. Neben Elisabeth Neuschwander hat es bloß noch eine Frau im Team. Im Laufe des Jahres 1978 kam von der UNO, genauer von der Internationalen Arbeitsorganisation, die Anfrage, in einem Projekt zur Förderung der Frauen mitzuarbeiten. Im Pilot Craft Project for Women and Girls in Rural Areas. Die Internationale Arbeitsorganisation ist eine Sonderorganisation der UNO und beauftragt, soziale Gerechtigkeit sowie Menschen- und Arbeitsrechte zu fördern. Die Institution wurde bereits vom Völkerbund gegründet und später von der Vereinten Nationen übernommen. Sie finanzierte in Bahawalpur, einem Staat im Südosten Pakistans, am Rande der Wüste zur indischen Grenze, dieses Frauenförderungsprojekt. Elisabeth hatte sich bewusst für die Mitarbeit in dieser abgelegenen Region entschieden, weil sie dachte, die Menschen dort hätten diese Hilfe besonders nötig. Elisabeth fiel die Zusage allerdings nicht so einfach. Sie musste eben 50 geworden mit diesem Schritt ihre Pensionskasse beim Schweizerischen Roten Kreuz aufgeben. Zudem war Pakistan für sie geografisches Neuland. Doch es wäre nicht Elisabeth gewesen, sich nicht auf ein solches Wagnis einzulassen. Sie ahnte damals noch nicht, dass dieser Teil Asiens für sie zum langjährigen Wirkungskreis werden sollte.
CRS, Catholic Relief Service. Und die hat gesagt, schau mal, jetzt kommen ja da die Afghanen Frauen. Könntest du nicht etwas für die Afghanen machen, dann in der Wüste aussen, im Balochistan? Dann habe ich gesagt, ich will es probieren. Und nachher haben sie mir alle gesagt, ja, mit denen kannst du nichts machen. Und dann haben sie gesagt, Ärzte oder so, oder du hast gesagt, ja, mit denen kannst du gar nichts machen. Ich habe gesagt, ja, probiere ich. Und nachher bin ich gekommen und wir haben dann einen Kurs angefangen. Nach zwei Wochen ist niemand mehr gekommen. Ja. Dann haben wir gehört, dass der grosse Campleader den Frauen gesagt hat, wenn die in diesen Nähkurs, in den Kurs gehen, tun sie in denen den Hals anderen aufschlitzen. Ja, ja. Haben sie auch schon recht gehabt. Ja, dann müssen sie selber entscheiden. Und dann wäre es nicht mehr oben gewesen. Also, oder? Und da, ja, ja, so schnell ging bis jetzt noch nicht genug. Und dann ist mir nur der Sinn gekommen, es gab noch einen anderen Campleader, der nicht so hoch wäre oder so. Ich gehe einmal zu dem. Dann bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, schau mal, er hätte sicher Witfrauen. Wir sind die Frauen, wir würden denen zeigen, wie ein Ei. Und am Schluss bekämpften die noch eine Neimaschine. Ja, dann hat er gesagt, ja. Ich soll morgen wieder kommen, ich will sich das überlegen. Und morgen bin ich wieder gegangen. Dann hat er gesagt, er hätte schon 10 Frauen. Ich kann nachgehen.
Mit dieser Kombination, Frauen für Nähkurse abzuholen, ihnen aber zusätzlich Lesen und Schreiben beizubringen und zum Abschluss eine Nähmaschine für selbstständige Erwerbsleben zu überlassen, hatte Elisabeth eine äußerst erfolgreiche Hilfe zur Selbsthilfeformel gefunden, die sie noch oft anwenden wird.
Weißt du, die Männer sind auch stolz auf einen Square. Mhm. Und die Frauen halt auf eine Nähmaschine. Das ist ja so.
Elisabeth Neuenschwander hat bereits seit 1986 Erfahrung mit eigenen privaten Hilfsaktionen, die sie immer wieder neben ihrer eigentlichen Anstellung unternommen hatte. So kann sie es auch jetzt nicht lassen. Zusammen mit Seren, einem früheren Chauffeur, und Sadia, einer jungen Afghanin und Ausbildnerin, beginnt sie, wirtschaftliche Situationen abzuklären und existenzsichernde Kurse einzufädeln. In diesem Sinne sind wir eine richtig verschworene Equipe geworden. Auch Save the Children möchte sie für ein weiteres Jahr verpflichten, also reist sie Mitte Januar 1996 erneut nach Quetta zurück. In meine Wohnung, deren Zimmertemperatur noch gerade 4 Grad aufwiesen. Während meiner Abwesenheit war auch die bemalte Schlafzimmerdecke abgeblättert und hatte sich auf Boden und Bett verteilt. Deshalb galt es zu Beginn, gleich eine Generalreinigung zu vollziehen. Bewegung tat in diesem kalten Umfeld ja nur gut. Es gelang mir dann, die Wohnräume auf erträgliche 15 Grad zu temperieren. Für den Rest half man mit zusätzlichen Kleiderschichten nach. In Zelten und Lehmhütten wurden sogleich wieder in Gruppen von 10 bis 12 Frauen Nähkurse durchgeführt. Für die Männerkurse ließ sich ein guter Schneidermeister finden. Ein Kurs dauerte um die 40 Arbeitstage, begann um 7 Uhr morgens und ging mit 1 Stunde Mittagspause bis 17 Uhr. Da diesmal die Ärmsten der Armen zum Zuge kamen, brauchte es etwas mehr Zeit, bis sie die Nähkunst begriffen. Sie hatten ja vorher noch nie eine Nähmaschine bedient. Die Frauen, oftmals Mutter und Töchter derselben Familie, freuten sich aber immer sehr, teilzunehmen und etwas lernen zu können. Eine zusätzliche Motivation besteht natürlich darin, sich dabei die eigene Handnähmaschine abzuverdienen und damit die Grundlage für künftigen Verdienst zu schaffen. Die Kursorte liegen teilweise bis zu 9 Stunden Autofahrt von Quetta weg. Bis Ende Jahr besuchten rund 350 Frauen und 100 Männer das Angebot. Elisabeths Initiative und Energie scheint unerschöpflich. Mittlerweile hat sie am Stadtrand von Quetta eine Schule für 320 afghanische Kinder gegründet, die sie über den Verkauf von Blusen und Puppen finanziert. Da Flüchtlinge aus Afghanistan der Besuch von öffentlichen Schulen in Pakistan nicht erlaubt ist, übernimmt sie Lehrerlöhne, Hausmiete, Stromkosten und teilweise auch das Lehrmaterial. Zur besseren Finanzierung lässt Elisabeth regelmäßig in Pakistan Kalender und Karten mit Abbildungen aus ihrem umfangreichen Fotoarchiv drucken, die sie im Land, aber vor allem in der Schweiz, zum Verkauf anbietet. Zugleich kündet sie an, vor allem aus klimatischen Gründen künftig in Bern zu wohnen und ihre Projekte mittels sporadischen Reisen zu besuchen. Sie erneuert auch den Vertrag mit Save the Children nicht mehr und möchte nun doch etwas kürzer treten können. Kann das Hilfswerk ohne Namen eines Tages auch ohne die Hauptfigur weiter bestehen? Sollte Elisabeth Neuenschwander dereinst die Kraft dazu selber nicht mehr haben? Sie selbst hofft, dass ihre Nichte, die ihre Arbeit seit Jahren begleitet, ein Stück weit die Lücke füllen kann. Elisabeth Neuenschwander 2. Sie ist Gemeindeschreiberin in einer 600-Seelen-Gemeinde im Kanton Bern. Sieht sich mehr in der Rolle einer Verwalterin als einer Expertin mit Einsätzen an Ort und Stelle. Solange die jetzigen Verantwortlichen so gut und zuverlässig arbeiten und solange Spenden fließen, werde ich das Werk meiner Tante weiterhin betreuen. Einsätze vor Ort selber werde ich kaum leisten können. Vielleicht ergeben sich auch ganz andere Lösungen. Afghanistan ist großen Wandlungen unterworfen. Möglicherweise können 4 Schulen und das Frauenzentrum dereinst staatlich weitergeführt werden. Oder vielleicht hat jedes Ding seine Zeit und die Hilfsprojekte laufen aus. Eine Nachhaltigkeit können die bisherigen Einrichtungen jedenfalls heute schon ausweisen. Tausende von Frauen, Kinder und Männer haben fürs Leben gelernt und fürs Überleben eine Startmöglichkeit erhalten. Dies wird nicht mehr verloren gehen. Dazu schrieb Elisabeth Neuenschwander einmal: Das ist mein kleiner Beitrag zu einer besseren Welt. Einer Welt, in der sich alle ihrer eigenen Werte bewusst sind, ist eine bessere Welt. Zum Schluss habe ich sie noch um ein paar Tipps für uns Jugendlichen gefragt.
Das ist vielleicht noch schwieriger zu sagen. Es kommt auch noch ein bisschen darauf an, wo sie herkommen, was sie so gemacht haben. Mhm. Und so. Du kannst ja auf manchen Weg kannst ja denen helfen. Du musst einfach ein bisschen den Courage haben und nicht so ängstlich.
So, und jetzt, wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann könnt ihr euch das Buch «Von Shangnau nach Kabul», das sehr schön geschrieben ist von Roland Schanre, im Verlag Lockwort kaufen. Viel Spass beim Lesen!